Die Radio Wissen. Update.
Es war eigentlich nur ein Telefonat, das Michael Flynn mit dem russischen Botschafter geführt hat. Und doch hat das jetzt dazu geführt, dass der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump zurückgetreten ist. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Ich bin Maike Rosenplänter.
Update.
Bei dem Gespräch geht es um ein Telefonat, das Flynn am 29. Dezember 2016 mit dem russischen Botschafter geführt hat. Dabei haben die Männer offenbar auch über die Russland-Sanktionen des damaligen US-Präsidenten Barack Obama gesprochen. Der hatte nämlich ausgerechnet am gleichen Tag Sanktionen gegen Moskau verhängt, weil sich die russische Regierung nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt hatte. Mit dem Ziel, Trump zum Sieg zu verhelfen. Aber Flynn war zum damaligen Zeitpunkt als Privatbürger nicht befugt, außenpolitische Verhandlungen zu führen und hatte es gegenüber Vizepräsident Mike Pence auch bestritten, wie der des Öfteren in Fernsehinterviews sagte.
Ich habe mit General Flynn über dieses Telefonat gesprochen. Sie haben über nichts gesprochen, was mit der US-Entscheidung zu tun hat, Diplomaten auszuweisen oder Sanktionen gegen Russland zu verhängen.
Am Freitag dann haben aber die Washington Post und die New York Times über Mitschriften des Gesprächs berichtet. Demnach hat Flynn dem russischen Botschafter zugesichert, dass die Regierung Trump sich gegenüber Moskau nachsichtiger zeigen werde als die Vorgängerregierung. Das Brisante daran, die ganze Sache mit den russischen Cyberattacken im Präsidentschaftswahlkampf ist derzeit noch Gegenstand eines Untersuchungsausschusses im Kongress. Und dazu wird auch weiterhin von den Geheimdiensten ermittelt. Dass ein enger Vertrauter des Präsidenten vor seiner Amtsübernahme Absprachen mit dem russischen Botschafter getroffen hat, gibt dem Ganzen einen neuen Dreh. David Frum, der für das Magazin The Atlantic die Verbindungen zwischen der Trump-Regierung und Russland untersucht, sieht in dem Ganzen eine Linie, die sich durch die Außenpolitik der neuen US-Regierung zieht.
Die Nutznießer dieser Einmischung scheinen eine Belohnung für Russland ausgehandelt zu haben, ob Flynn allein oder auch andere. Es war das Versprechen, Sanktionen zu beenden. Das ist erschütternd. Nicht, weil wir hier eine nicht autorisierte Außenpolitik beobachten, sondern wegen des Inhalts dieser Außenpolitik. Niemand sollte das aus den Augen verlieren.
Jetzt ist Michael Flynn mit seinem Rücktritt einem Rausschmiss zuvorgekommen. In seiner Rücktrittserklärung hat er eingeräumt, Vizepräsident Pence unvollständig über das Gespräch mit dem russischen Botschafter informiert zu haben. Flynns Nachfolger steht auch schon fest. Neuer nationaler Sicherheitsberater wird der 72-jährige Keith Kellogg, allerdings erstmal nur kommissarisch. Er war bereits Mitglied von Trumps Übergangsteam. In Russland gibt es unterschiedliche Reaktionen auf Flynns Rücktritt. Der Vorsitzende des russischen Außenausschusses sprach von Paranoia. Ein Senator twitterte, dass Flynns Entlassung vor allem die bilateralen Beziehungen treffen solle. Der Kreml sagte zur Sache nichts, sprach nur von einer inneren Angelegenheit der USA.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Rücktritt von Trumps Sicherheitsberater Flynn ist auch Thema im Netz. Da bekommt vor allem der US-Präsident selbst viel Spott. Baha Kochal meint bei Tagesschau.de, was für ein korrupter Haufen, unfassbar. Trump ist gerade mal 25 Tage im Amt und einer seiner engsten Vertrauten muss bereits den Hut nehmen. Wann geht das Trumpel-Stilzchen selber? Ähnlich sieht das Andreas Freifahrt. War halt ein Amateurpolitiker wie viele bei Trump. Er sucht sich seine Leute nun mal nach Gesinnung und nicht nach Qualifikation aus. Stefan Albin Sengel schreibt auf Twitter, Ironie ist, wenn man seinen Job für einen notorischen Lügner verliert, weil man unabsichtlich die Unwahrheit gesagt hat. Dagegen vermutet Nick Schmidt bei Spiegel Online, der musste nicht gehen, weil er gelogen hat, sondern weil es rauskam, der erste Sieg der Geheimdienste. Just Horst fragt bei FAZ, inwieweit waren Trump und seine Entourage über die Gespräche informiert? Dass Flynn das alles in heimlicher Eigenregie unternommen hat, ist doch mehr als fragwürdig. Ich denke, das Thema ist mit diesem Bauernopfer noch lange nicht beendet. Rainer Haskopp kritisiert den Rücktritt auf Twitter. Was genau ist am außenpolitischen Wahlversprechen, Sanktionen zu lockern und vom Kriegskurs Abstand zu nehmen, verwerflich? Auch Mick Kohler bedauert Flynns Rückzug. Ich kann da nichts Schlechtes erkennen. Gute Beziehungen zu Russland sind unabdingbar im Kampf gegen Krieg und Terror der Islamisten. Schade.
Was sonst noch wichtig war?
Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte heute Besuch von Tunesiens Regierungschef Youssef Chahid. Bei den Gesprächen der beiden ging es unter anderem um das Thema Flüchtlinge. Vor allem mit dem Hintergrund des Berlin-Attentäters Anis Amri, der aus Tunesien stammte. Merkel sagte, die Regierung wolle freiwillige Rückkehrer nach Tunesien stärker unterstützen. Denkbar seien Bildungsangebote oder Geld, um ein Unternehmen zu gründen.
Menschen, die nach einem Gerichtsverfahren, nach einem Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge keine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland haben, die müssen nach unserer Auffassung nach Tunesien zurückgeführt werden. Das funktioniert besser, wenn wir diesen Menschen sagen können, passt auf, für euch ist es besser, ihr geht freiwillig zurück, dann bekommt ihr noch eine Starthilfe. Wir müssen allerdings auch deutlich machen, wer sich auf diese freiwillige Rückkehr nicht einlässt. Dem müssen wir sagen, dann müssen wir es eben auch unfreiwillig tun und hier müssen wir schneller werden.
Details sollen jetzt die Minister beraten. Das heikle Thema Auffanglager für Flüchtlinge kam nicht auf den Tisch, sagte Chahid bei der Pressekonferenz. Und Merkel bestätigte?
Also haben wir jetzt über die Frage von solchen Einrichtungen, wo Flüchtlinge verbleiben können, nicht gesprochen.
Tunesien sei keines der wichtigen Durchgangsländer für Flüchtlinge, anders als zum Beispiel Libyen, begründet Merkel. Dass solche Auffanglager für Tunesien nicht in Frage kommen, hatte Chahid allerdings schon vor den Gesprächen in Interviews mit deutschen Medien deutlich gemacht. Der deutsche Autobauer Opel wechselt offenbar bald den Besitzer. Bisher gehört Opel zum US-Konzern General Motors, der will aber anscheinend verkaufen. Und zwar an den französischen Autokonzern PSA, Peugeot Citroën. Die Gespräche sollen schon weit fortgeschritten sein. Gewerkschaftsvertreter kritisieren die Verkaufsgespräche. Sie meinen, dass damit deutsche und europäische Mitbestimmungsrechte verletzt werden. Trotzdem wolle man einen möglichen Verkauf ohne Vorbehalte prüfen. Man sei von den Berichten überrascht worden. Opel gehört seit fast 90 Jahren zu General Motors. Allerdings bringt er dem Konzern seit Jahren Verluste. Die UNO hat davor gewarnt, dass in 4 belagerten Orten in Syrien eine humanitäre Katastrophe droht. Dabei geht es um Orte im Zentrum und im Nordwesten Syriens. Seit Wochen sind nach UNO-Angaben insgesamt rund 60.000 Menschen dort von der Außenwelt abgeschnitten. Es gäbe zu wenig zu essen und kaum medizinische Versorgung. 2 Orte werden von Aufständischen belagert, 2 von Regierungstruppen. Die UNO hatte nach eigenen Angaben zuletzt im November Zugang zu den Orten. Der Grund dafür ist, dass beide Konfliktparteien nur Hilfskonvois durchlassen wollen, wenn die jeweils andere Seite das auch tut. Die Verhandlungen seien aber schwierig. Insgesamt leben in Syrien nach Schätzungen der Vereinten Nationen bis zu 4,7 Millionen Syrer in schwer zugänglichen Gebieten. Rund 600.000 Menschen sind demnach in belagerten Ortschaften eingeschlossen. Ja, nein und jetzt also doch. Die Fraktionschefs von Union und SPD haben sich geeinigt, dass das geplante Einheitsdenkmal in Berlin jetzt doch gebaut wird. Das Denkmal ist auch unter dem Namen Einheitswippe bekannt, weil es die Form einer beweglichen, leicht gewölbten Schale haben soll. Allerdings lag es auf Eis, weil es drohte, zu teuer zu werden. Jetzt soll das Denkmal wie geplant neben dem Berliner Stadtschloss gebaut werden. Es erinnert an die friedliche Revolution 1989 und die deutsche Wiedervereinigung.
Was noch wichtig wird.
Diese Woche stehen einige internationale Treffen an, bei denen die US-amerikanische Regierung ihre Antrittsbesuche macht. Los geht's mit dem NATO-Verteidigungsministertreffen, das morgen in Brüssel startet. Daran nimmt der neue US-Verteidigungsminister James Mattis teil. Thema dürfte unter anderem der Kampf gegen die Terrormiliz IS sein. Am Donnerstag kommen dann in Bonn die Außenminister der G20-Länder zusammen. Mit dabei ist auch US-Außenminister Rex Tillerson. Er wird begrüßt vom neuen deutschen Außenminister Sigmar Gabriel und wird bei der Konferenz auch zum ersten Mal auf seinen russischen Kollegen Sergei Lavrov treffen. Das ist dann die erste Begegnung eines Vertreters der Regierung Trump mit einem russischen Minister.
Und sonst in der Welt?
Schon mehrfach sind Familienmitglieder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un verschwunden oder hingerichtet worden. Jetzt ist in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur ein nordkoreanischer Mann gestorben. Mehrere Medien berichten, dass es Kim Jong-uns Halbbruder ist. Er hat allerdings mehrere Halbbrüder und jetzt gibt es widersprüchliche Aussagen dazu, um welchen es sich handelt. Auch die Todesursache ist noch unklar. Laut einem Fernsehsender wurde der Tote am Flughafen von Kuala Lumpur vergiftet. von zwei Frauen, die nordkoreanische Agentinnen sein sollen. Die malaysische Polizei sagt, dass sie den Fall prüfen. Schon 2013 wurde der Onkel von Kim Jong-un als Verräter hingerichtet. Auch seine Tante wurde seitdem nicht mehr öffentlich gesehen. Die Lebensbedingungen der Ureinwohner in Australien sind offenbar nach wie vor deutlich schlechter als für den Rest der Bevölkerung. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die australische Regierung veröffentlicht hat. Vor 50 Jahren wurden Aborigines in Australien offiziell als gleichwertige Bürger anerkannt und durften zum Beispiel wählen. Seitdem gibt es viele Hilfs- und Förderprogramme für die Ureinwohner. Die Studie zeigt aber, dass viele davon offenbar nicht so viel bringen. Kindersterblichkeit und Selbstmordrate sind bei der indigenen Bevölkerung immer noch deutlich höher. Außerdem gehen viele Kinder nicht in die Schule und die Arbeitslosigkeit ist fast viermal so hoch wie in der restlichen Bevölkerung. Der australische Premierminister Malcolm Turnbull räumte ein, dass noch viel zu tun ist. Es sei zwar schon einiges passiert in den vergangenen 50 Jahren, aber es gebe noch etliche Herausforderungen. Der Schwede PewDiePie gehört zu den größten YouTube-Stars überhaupt. Jetzt hat der Disney-Konzern die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Grund sind mehrere Videos mit judenfeindlichen Witzen, die der 27-Jährige veröffentlicht hat. Kritisiert wurde besonders ein Video von Januar. Darin bezahlte er Menschen auf der ganzen Welt dafür, Dinge für ihn zu tun. Unter anderem gab er zwei Indern Geld dafür, ein Schild mit der Aufschrift "Tod allen Juden" in die Kamera zu halten. Felix Schellberg, so heißt der YouTube-Star mit richtigem Namen, hat das schon am Sonntag verteidigt. Er habe nur zeigen wollen, dass Leute für $5 alles sagen würden. Für den Disney-Konzern hat er offenbar trotzdem eine Grenze überschritten. Mehrere US-Medien zitieren eine Sprecherin. Felix sei zwar gerade wegen seiner provokanten und respektlosen Art beliebt, nun sei er aber eindeutig zu weit gegangen.
Wissensnachrichten.
Mit Katrin Silke aus den Wissensnachrichten machen wir jetzt mal einen Ausflug in die Tiefsee. Und was Forscher da gefunden haben, sieht düster aus.
Meeresbiologen aus Schottland haben Unterwasserroboter in den Marianengraben im Pazifik geschickt und zum Vergleich auch nochmal in einen fast gleichtiefen Graben 7000 Kilometer weiter, also in die entlegensten Tiefen, die wir uns vorstellen können. Und da haben sie kleine Tiefseekrebse eingesammelt und anschließend untersucht.
Mit welchem Ergebnis?
Mit dem Ergebnis, dass diese Tiefseekrebse eine hohe Konzentration an giftigen Stoffen intus hatten. Da geht es einmal um eine Chemikalie namens PCB, die zu den sogenannten dreckigen Dutzend gehört, die die UNO längst verboten hat. Und einmal um eine Chemikalie PBDE, die noch verwendet wird in Textilien als Flammschutzmittel zum Beispiel. Und die Krebse in 10 bis 11 Kilometern Tiefe hatten von diesen giftigen Stoffen eine ähnliche hohe Konzentration wie Krebse in einer japanischen Bucht, an der ein Industriegebiet liegt. Und das ist besonders schlimm, weil die Tiefsee eigentlich als weitgehend separates Ökosystem gilt. Was da einmal landet in dieser tiefen Rinne, kommt da so schnell nicht wieder raus.
Aber wie sind diese giftigen Chemikalien da reingekommen?
Wahrscheinlich über das Mikroplastik im Pazifik. Dort gibt es ja einen riesigen Müllstrudel, zum Beispiel aus Plastiktüten, Flipflops und alten Fischernetzen. Und dieser Müll zerfällt. Die Teile kann man sich dann als Taxis vorstellen. Die Giftstoffe aus der Industrie kommen, die benutzen das Mikroplastik als Verkehrsmittel durch die Meere. Und so sind sie der Hypothese nach auch in den Marianengraben gelangt.
Keine gute Nacht fürs Ökosystem. Bessere Nachrichten kommen da aus Uganda.
Genau, Forscher haben untersucht, was Elefanten so hinterlassen, zum Beispiel durch ihren Fußabdruck.
Ja, wo wahrscheinlich ja erstmal alles kaputt ist bei dem Gewicht, was Elefanten auf die Waage bringen.
Genau, aber in diesem Loch entsteht auch neuer Lebensraum. Zumindest, wenn sich dieses riesige Loch dann mit Wasser füllt, durch Regen und zur Pfütze wird. Darin sammeln sich dann bis zu 61 verschiedene Tierarten. Ein besonderes Paradies ist so ein Elefantenabdruck für Stechmücken, Wasserkäfer und Schwimmkäfer. Und von diesen Insekten wurden da in den Elefantenabdrücken am meisten Exemplare gefunden.
Von der realen Welt der Krabbeltiere kommen wir jetzt zu Computerspielen, genauer zum elektronischen Sport.
Ja, und da geht's immer mehr zu wie im echten Sport, was die Finanzen angeht. Das Magazin Golem berichtet über einen neuen Ablöserekord, also die höchste Summe, die im E-Sports je gezahlt wurde für einen Spieler. Das waren $500.000. Die hat ein Team für einen 19-jährigen Counter-Strike-Spieler hingeblättert.
Das heißt, der kann jetzt vom Shooter-Spiel leben.
leben.
Der kann vom Ballern leben, genau. Er kriegt Gehalt fürs Spielen und wenn er mit den Werbeverträgen und seinem Gehalt gut umgeht, dann hat er auch ausgesorgt.
Katrin Silke aus den Wissensnachrichten, danke dafür.
Wetter.
Der Abend und die Nacht bleiben trocken, die Temperaturen sinken auf +1 bis -8 Grad. Morgen gibt's wieder viel Sonne und kaum Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen 4 Grad im Nordosten und bis zu 14 Grad im Westen. Der Donnerstag bringt dann wieder mehr Wolken und teilweise Regen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.